Hier ist auch nett.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, lieber Arne. Wie geht's dir?
Hallihallo, lieber Holger. Mir geht's hervorragend. Wie geht's dir?
Ja, soweit so gut, ne? Ich bin gerade hier in Bermuda oder auf Bermuda oder bei Bermuda auf dem Segelboot. Es wackelt alles ein bisschen. Internetverbindung ist nicht die beste, aber ansonsten geht's mir sehr, sehr gut.
Internetverbindung wackelt auch.
Ja, das letzte Mal haben wir uns gesprochen, da war ich ja gerade in New York angekommen. Das ist schon ein bisschen länger her. Das hat aber damit
richtig
zu tun, dass...
Erzähl doch mal, was du seitdem erlebt hast.
Genau, also ich war halt danach noch ein bisschen in New York, bin da noch ein bisschen rumgelaufen. Vielleicht so interessante Sachen. Ich habe endlich diesen Impossible Burger mal probiert. Das ist ja einer dieser Fleischersatzburger, also Hackfleisch-Patties, wo aus Hamburger halt gemacht werden, die halt auf Pflanzen basiert sind, aber halt so schmecken sollen wie Fleisch. Und ich muss sagen, der schmeckt halt wie Fleisch. Das ist voll gut. Also man braucht halt kein Hackfleisch mehr, sondern man kann halt einfach diesen Impossible Burger essen. Und das ist voll gut. Hast du den schon mal probiert?
Und was ist da dann drin?
Keine Ahnung, irgendwelche Gemüsedinger.
Nee, hab ich nicht gegessen.
Irgendwelche Gemüseteile. Also ich keine Ahnung, woraus der jetzt wirklich gemacht ist. Das sieht halt aus wie Hackfleisch. Das schmeckt wie Hackfleisch. Das hat die gleiche Textur wie Hackfleisch. Ist aber ohne Tiere. Ist voll gut. So ein bisschen, in Deutschland gibt's ja an einigen Stellen, auf jeden Fall gibt's ja diesen Beyond Burger. Der ist ja ähnlich, aber der war halt nicht ganz so gut, fand ich. Und dieser Impossible Burger, der ist halt impossible. Das ist halt wirklich ein cooles Ding. Ich hatte mir dann einen Burgerladen empfehlen lassen von Andreas Peter von LeBroad, der halt auch sich sehr gut in New York auskennt und der halt ja auch Vegetarier ist. Und bin da dahin und es war ein super cooler Burger. Also die hatten halt ganz normale Burger, haben mir gesagt, ja, ihr könnt ja auch jeden Burger auch als vegetarischen Burger haben oder als veganen Burger auch. Und mir ist das ja, ich will nicht sagen egal, aber ich bin halt kein Vegetarier, ne? Ich habe halt den dann trotzdem als Impossible Burger gegessen, weil ich ihn halt probieren wollte und ich fand es super. Ja, genau.
Ich habe tatsächlich jetzt, ich habe in einer der letzten Folgen behauptet, Veganer hätten eine andere Agenda als Klimaschützer. Und habe nun mir zu Recht von Basti anhören dürfen, dass das gar nicht stimmt. Sondern dass Veganer, er zum Beispiel, das vor allem auch deswegen machen, weil das einfach so umweltschädlich ist, viel Fleisch zu essen. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, selber auch zu versuchen, einfach weniger Fleisch zu essen. Und deswegen versuche ich jetzt einfach, wo ich kann, auf Fleisch zu verzichten. Also ich übertreibe es momentan noch nicht, weil ich es einfach für zu unkomfortabel halte, wenn ich ehrlich bin. Aber ich esse jetzt zum Beispiel auch ab und zu mal so veganes Hack und so, einfach weil es halt auch gibt und weil ich es eben auch benutzen kann.
Ja, ja. Ja, man kann halt auch extrem viel ersetzen. Also manchmal habe ich natürlich auch Lust irgendwie auf einen Döner oder sowas. Gibt's halt wahrscheinlich auch schon Alternativen. Also du kannst ja halt auch einen Falafeldöner oder sowas machen. Aber manchmal habe ich halt auch Lust auf irgendwie Fleisch. Aber wenn dieser Impossible Burger halt überall verfügbar wäre,
glaube halt auch, dass dann hätte vor ich allem halt auf die
beim
Menge
Burger. Auch. Ja, ja, ja. Aber beim Burger, der Impossible Burger ist halt wirklich ein perfekter Ersatz und da brauchst du halt kein Fleisch mehr, weil es halt schmeckt halt wie Fleisch. Es gibt natürlich auch noch auch Vegetarier oder Veganer, die halt kein Fleisch essen, weil sie es halt nicht mögen. Für die ist das dann natürlich nichts, ne? Aber für so Leute wie uns, die halt eigentlich ganz gerne Fleisch essen, aber vielleicht aus welchen Gründen auch immer darauf verzichten wollen oder es reduzieren wollen, für die ist es halt super. Ja.
Ja.
Ja, in New York war ich dann noch in einem Musical. Ich habe mir Book of Mormons angeguckt. Das ist das Musical von den Machern von South Park, von Trey Parker und Matt Stone. Mhm. Und das läuft auch irgendwie schon seit 10 Jahren da am Broadway. Ich wollte es immer mal gucken. Ich war halt nie in New York und die haben auch mal eine Tour gemacht durch England. Das habe ich halt auch irgendwie nicht hingekriegt, dahin zu fahren. Und es war eine super Gelegenheit und es war halt auch extrem lustig. Das ist halt man kennt ja die Mormonen vielleicht so ein bisschen aus irgendwelchen Serien oder sowas. In Deutschland sind die ja nicht so sehr vertreten. Ich weiß, in Kalifornien, da bei meiner Tante, wo die wohnt, da ist ein großer Mormonentempel. Manchmal sieht man so Leute durch die Straße laufen, so mit Anzug und Krawatte und mit so einem schwarzen Schild. Das sind dann auch meist Mormonen, die mal zu zweit durch die Gegend laufen und Leute missionieren. Und in diesem Musical geht's halt um die Mormonen, die halt, also zwei davon gehen halt nach Uganda und sollen da halt Leute missionieren. Und die Leute in Uganda, die sie missionieren sollen, die haben halt ganz andere Probleme als irgendwelche Mormonenkram. Und es ist ganz lustig gemacht. Und man muss halt auch wirklich nichts von den Mormonen wissen. Das wird halt alles erklärt. Und es ist ganz cool. Also wer in New York ist und so ein bisschen den Humor von South Park mag und halt auch kein Problem mit Gotteslästerung hat, der kann sich das gerne angucken. Das ist ein sehr, sehr lustiges Musical. Hat mir sehr gut gefallen. Ja, ansonsten habe ich in New York so diesen typischen Touri-Kram gemacht, ne? Also Times Square und bin über die Brooklyn Bridge gelaufen, habe die Brooklyn Bridge bei Nacht fotografiert, habe mir beim Burgerladen Five Guys, kennst du den ja, ne? Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet.
Ja, da habe ich neulich...
Da gibt's halt so Erdnüsse, da habe ich mir halt ein paar Erdnüsse mitgenommen und bin dann im Central Park, in den Central Park gegangen und habe Eichhörnchen gefüttert mit Erdnüssen. Ich weiß nicht, ob das so das Beste ist, weil die, glaube ich, gesalzen sind. Aber die Eichhörnchen mochten die. Das war ganz, ganz lustig. Ja,
sehr gut.
Ansonsten gibt's, glaube ich, über New York nicht so sehr viel zu berichten. Es ist halt eine beeindruckende
Geschichte. Doch, warte mal. Warst du im Nintendo Store?
Ja, ich war im Nintendo Store.
Hast du es gekauft?
Nein.
Oh.
Also es gab eine ganze Menge Kram, den ich halt gerne gekauft hätte. Vor allen Dingen so kleine Plüschtiere und sowas. Aber die kann ich halt bei meiner Reise nicht mitnehmen. Das nimmt halt alles zu viel Platz weg. Und deswegen habe ich halt nichts gekauft. Ich habe halt, von ein paar Sachen habe ich Fotos gemacht, die ich halt gerne kaufen möchte. Die kaufe ich dann halt aber, wenn ich zurück bin. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie zeitkritisch ist. Ja, und es gab jetzt auch nicht so besondere Sachen. Also es gab irgendwelche exklusiven T-Shirts, die man halt nur in dem Nintendo Store da kaufen kann. Aber es gibt ja so verschiedene Arten von T-Shirts und das waren halt sehr, sehr dünne T-Shirts, wo ich halt immer denke, ja, die Qualität ist nicht so gut. Und deswegen habe ich es jetzt auch nicht gemacht und war jetzt auch nicht so wichtig. Ja, und dann habe ich halt Freunde von mir getroffen. Also ich war mit denen verabredet. Und ich bin dann nach Port Washington gefahren und dann bei Freunden auf Segelboot, die mit dem Segelboot durch die Welt reisen. Also die haben ursprünglich gesagt um die Welt, aber jetzt reisen sie eher so durch die Welt. Die sind von Deutschland aus losgefahren über Norwegen, Island, Grönland, Färöerinseln, Grönland, Kanada, USA nach New York. Und dann bin ich in Port Washington bei denen ins Boot gestiegen und dann sind wir um Manhattan rumgefahren. Dann haben sie umgelegt, also haben erst in Port Washington geankert oder waren halt an so einer Tonne und danach im Hudson River. Das war ganz cool. Ja. Da habe ich auch, also den einen, den kannte ich schon ein bisschen länger. Niklas heißt der. Den anderen, den Captain von dem Boot, Joscha, den kannte ich halt persönlich noch gar nicht. Den habe ich halt da das erste Mal getroffen, aber das ist ganz cool. Weil ich nämlich danach, also irgendwie eine Woche später, bin ich bei denen aufs Boot gezogen und wo ich jetzt halt auch noch bin. Und wir sind dann nochmal so ein bisschen in New York vom Hudson River über den East River wieder nochmal nach Port Washington, weil wir noch ein paar Teile fürs Boot kaufen mussten. Und sind dann aber aufgebrochen von New York aus nach Bermuda mit dem Segelboot.
Moment. Bevor du erzählst, wo ihr dann lang gefahren seid, was sind das für Typen? Warum können die einfach mit dem Segelboot durch die Gegend reisen?
Joscha und Niklas, der eine ist 32 und der andere ist, keine Ahnung, 33 oder so. Niklas ist Fotograf aus Hamburg. Und Joscha ist Projektingenieur, der hat so Windparks, Offshore-Windparks und sowas gemacht. Joscha, der hat sich vor, keine Ahnung, vor 2 Jahren, glaube ich, ein Boot gekauft. Er segelt schon irgendwie seit 25 Jahren, also schon ewig. Und hat sich halt ein Boot gekauft. Das ist eine Bavaria 42, glaube ich, heißt die. Es ist so eine 42 Fuß lange Segeljacht mit 3 Kammern. Also vorne ist so das Master Bedroom oder die Kapitänskajüte. Und hinten links und rechts ist noch jeweils so eine von den Kammern. In eine halt bin ich jetzt auch eingezogen. In der Mitte ist halt noch so ein, wie heißt denn das auf dem Schiff? Verdammt, jetzt weiß ich es gar nicht mehr. Auf jeden Fall ein Raum, so ein Wohnzimmer mit Küche. 2 Badezimmer sind an Bord, also kleine Badezimmer sind an Bord, also Toilette und Dusche. Ja, und das ist halt so ein kleines Segelboot. Niklas, der fährt halt ab und zu wieder nach Deutschland und für irgendwelche Fotojobs. Und Joscha, der arbeitet so nicht nebenberuflich, sondern so Teilzeit vom Boot aus. Also irgendwelche Dokumente, die kriegt er von seiner Firma zugeschickt, die prüft er dann und schickt die zurück. Also alles, was nicht so zeitkritisch ist, das kann er halt noch machen. Dadurch können sie das Ganze halt so ein bisschen finanzieren. Aber das Boot kostet halt mehr, als sie selber persönlich einnehmen. Deswegen haben sie halt Gäste wie mich jetzt an Bord, die halt noch was dazu bezahlen, sodass sich das Boot dann irgendwann trägt. Genau, und das kann man alles bei denen auf der Webseite nochmal nachlesen und auch Touren bei denen quasi buchen. Sailingnaked.de heißt das. Und heute tatsächlich haben sie auch ihren YouTube-Channel gestartet, wo ich sie die ganze Zeit drauf gedrängt habe. Und wollen halt so ein bisschen darüber auch noch, ich will nicht sagen Akquise machen, aber so ein bisschen Aufmerksamkeit generieren.
Ja, cool. Ja, wir verlinken das natürlich.
Genau, ansonsten haben sie noch so Instagram. Also die sind, daran merkt man vielleicht auch so ein bisschen den Altersunterschied. Die machen halt mehr Instagram und Twitter machen sie halt überhaupt nicht. Und ich mache halt mehr Twitter und Instagram halt nur relativ wenig. Das sind vielleicht diese 5 Jahre Altersunterschied, die ich halt älter bin. Ich weiß es nicht. Habe ich so das Gefühl. Ja, auf jeden Fall Sailing Naked heißt das Projekt, weil sie halt, mit Naked meinen sie Unabhängigkeit, dass sie so unabhängig von außen sind wie möglich. Also sie versuchen ihren Strom selber zu generieren über Solarpanels und Wind- und Wasserkraft. Natürlich wollen sie halt viel segeln und wenig mit dem Motor fahren. Sie haben noch keinen Garten an Bord, aber der soll auch noch irgendwann kommen, sodass sie ihre eigenen Kräuter hier großziehen können. Ja. That is the plan.
Cool.
Genau, und dann sind wir halt 5 Tage und 8 Stunden mit dem Segelboot von New York nach Bermuda gesegelt. Das war ganz cool. Also erst irgendwie gen Süden und dann im Golfstrom gen Osten und dann irgendwann weiter Richtung Süden. Das war relativ anstrengend, aber dadurch, dass wir halt 3 Leute waren, konnte halt jeder so eine Schicht übernehmen und dann hat man halt 3 Stunden oben gesessen und hat aufgepasst, dass das Boot in die richtige Richtung fährt und nichts passiert. Und 6 Stunden konnte man sich dann ausruhen und irgendwie Filme gucken oder schlafen oder irgendwas machen halt, ne? Lesen, Switch spielen. Das war ganz nett. Die haben auch so einen Autopiloten an Bord. Also der Autopilot, den kannst du entweder einstellen, dass er nach dem Wind fährt. Das heißt, du sagst, der Wind soll immer aus der und der Richtung verglichen zum Segel kommen. Und dann richtet sich das Boot auch nach dem drehenden Wind aus.
Okay.
Oder du kannst halt auch sagen, ich möchte immer in diese und diese Richtung, also immer Richtung Süden fahren oder Richtung Südwesten fahren. Und dann fährt das Boot halt immer nach Süden und Südwesten. Also das, oder man kann.
Aber wenn es sich nach dem Wind richtet, dann weißt du doch gar nicht, wo du landest.
Nee, aber der Wind kommt ja jedenfalls auf so langen Strecken immer aus derselben Richtung. Also der dreht nach und nach, aber der dreht ja nicht schnell. Ne? Und dann sagst du halt, okay, du willst halt so schnell wie möglich Richtung Südwesten fahren und ob du dann erstmal Richtung Süden fährst und dann dreht der Wind irgendwann so, dass du nach Westen fährst, das ist dann ja auch egal. Ne? So Hauptsache die grobe Richtung stimmt erstmal. Bei diesen Distanzen. Also nachher, wenn du irgendwie, als wir hier in Bermuda angekommen sind oder in den Hafen reinfahren mussten, das haben wir dann natürlich nicht mit dem Segel gemacht und erst recht nicht so mit dem Autopiloten. Aber so diese langen Strecken, das war halt super. Ich habe halt oben tatsächlich nichts gemacht. Ich habe halt 3 Stunden rumgesessen und Podcast gehört. Und halt ab und zu mal ins Segel geguckt, ob das Segel noch ja, noch ordentlich straff ist und dass da der Wind sich nicht zu weit gedreht hat. Aber eigentlich habe ich halt nichts gemacht. Ne? Das war sehr, sehr entspannt eigentlich. Das einzig Anstrengende ist halt, dass das Boot die ganze Zeit schräg steht. Und irgendwann mal, als ich geschlafen habe, mussten wir eine Wende fahren. Also das heißt, erst kam der Wind von der linken Seite und dann hinterher kam der Wind von der rechten Seite vom Boot. Das heißt, das Boot, das ist halt einmal quasi um die Rollachse hat sich gedreht. Das heißt, ich bin im Bett von links nach rechts gerollt. Oder von rechts nach links.
Mhm.
Und daran habe ich gehört, okay, jetzt fahren wir in eine andere Richtung.
Ja.
Jedenfalls ein bisschen, ja. Ja, und dann sind wir in Bermuda angekommen. Das war auch ganz cool. Also Einreise hier war auch relativ einfach. Wir sind dann mit dem Segelboot an so einen kleinen Steg rangefahren, wo dann der Zoll gemacht wurde. Die haben jetzt auch nichts Großartiges. Wir mussten halt so ein Dokument ausfüllen. Name, Adresse, wie lange wir bleiben wollen. Und ja, das war's. Und dann, jetzt sind wir in Bermuda und schippern hier so ein bisschen rum. Und nächste Woche geht's dann weiter in die Karibik nach St. Martin. St. Martin kennt man vielleicht. Das ist eine Karibikinsel, die auf der zwei Länder sind. Und zwar Frankreich und die Niederlande. Das ist, die ist halt geteilt, diese Insel. Ja, und da fahren wir halt hin.
Cool. Ja, sehr gut. Wie lange wird die Fahrt dauern? Was plant ihr?
Eine Woche ungefähr.
Mhm.
Kommt so ein bisschen auf den Wind an. Also zurzeit sieht es so aus, als ob wir Dienstag losfahren können. Und dann ungefähr eine Woche. Ja.
Ja, sehr cool.
Ja, warst du irgendwo?
Wann haben wir uns denn zuletzt unterhalten? Ich war irgendwann auf Mallorca.
Das haben wir, genau.
Hab ich da schon von erzählt?
Da haben wir von erzählt, ja.
Und dann war ich in Dänemark.
Oh.
Und ich glaube, davon habe ich noch nicht erzählt.
Nee, erzähl. Wo denn da?
Ich war in Thorsminde. Das ist okay. So im Westen an der Küste. Und zwar irgendwo in der Mitte, würde ich schätzen. So ein bisschen tiefer vielleicht. Falls ihr es kennt, das ist so anderthalb Fahrstunden nördlich von Esbjerg und so eine halbe Stunde nördlich von Søndervik.
Sagt mir alles nichts.
Okay. Das ist jedenfalls ganz cool, weil das liegt nämlich genau zwischen einem Fjord und dem Meer. Das heißt, links und rechts ist Wasser im Grunde. Und der ganze Ort hat halt nur so viel Platz, wie da zwischen eben ist. Nutzt den aber auch nicht sehr ausgiebig. Das heißt, es gibt zur Meerseite hin sehr, sehr viele Dünen. Und zum Fjord gibt es halt auch so feuchte Wiesen und so ein Zeug. Und da gibt es einen Hafen. Und das Schöne an diesem Hafen ist, daneben ist ein Museum. Und dieses Museum ist das Strandungsmuseum. Und das ist ziemlich geil. Das sieht aus von außen aus wie ein grauer Klotz, so wie moderne Museen das so haben. Innen drin ist es aber sehr, sehr geil aufgebaut, weil es sich nämlich an einem krassen Strandungsunglück orientiert und anhand dessen so eine Strandung erzählt. Also die St. George ist irgendwann vor knapp 200 Jahren auf Grund gelaufen da und gestrandet. Und da sind, ich weiß nicht, wie viele 1000 Leute oder so bei umgekommen. Das war halt ein sehr, sehr großes Schiff. Die haben das Ruder von diesem Schiff ausgestellt in dem Museum und es ist 11,6 Meter lang.
Okay.
Ragt da halt auch durch mehrere Stockwerke und du kannst es von jeder Position aus sehen und so. Und da gibt's interessante Dinge zu erfahren. Zum Beispiel, dass da ungefähr 1200 Schiffe in den letzten 200 Jahren vor der Küste von Dänemark gestrandet sind. Das heißt, quasi das gesamte Meer, was du so siehst, ist voller Schiffe. Und dass es tatsächlich eine Industrie gab, um diese Strandungen hinweg, also drumherum. Das heißt, wenn dann ein Schiff gestrandet ist, dann hat man erstmal versucht, die Leute zu retten, die da noch zu retten waren. Dann hat man die begraben, die da begraben werden sollten. Und weil es natürlich dafür nicht wirklich viel Platz gab, liegen die alle in den Dünen. Das heißt, wenn man an so einer Düne mehrseitig in Dänemark spazieren geht, dann kann es sehr, sehr schnell passieren, dass der Wind anders steht und man einfach von so einem Skelett begrüßt wird, weil die da einfach reihenweise in den Dünen begraben sind. Und wenn die Menschen dann abgefrühstückt waren, dann hat man sich halt um das Schiff gekümmert. Das heißt, man hat erstmal die ganzen Sachen, die da drauf sind, irgendwie benutzt, um die ganzen Arbeiten, die damit jetzt entstehen, zu finanzieren. Und also man hat also Versteigerungen gemacht von allem, was auf dem Schiff war, quasi dann von den einzelnen Schiffteilen. Das wurde dann abgewrackt und hat das dann unter den Arbeitern verteilt. So, die haben alle ihren Lohn gekriegt und das, was übrig blieb, das ging dann zurück an den Schiffsbesitzer. Das heißt, so ein Strandungsunglück war für den Schiffsbesitzer schon eine ziemlich blöde Sache, weil er quasi sein komplettes Schiff verloren hat. Aber er musste sich nicht um die Aufräumarbeiten kümmern und er kriegt immerhin einen Teil davon wieder. So. Und diese Industrie fand ich total spannend, davon habe ich vorher nichts gewusst. Und auch von der Menge der Schiffe, die da untergegangen ist und von der Menge der Toten, die in diesen Dünen liegen. Also das fand ich alles insgesamt sehr spannend.
Da habe ich noch eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, die Jungs hier, mit denen ich unterwegs bin, die haben in Halifax, also in Kanada, jemanden kennengelernt, den wir jetzt hier in Bermuda auch wieder getroffen haben. Martin heißt er, kommt aus den Niederlanden. Und der bezeichnet sich selber so als modernen Gypsy oder Zigeuner sagt man nicht mehr, ne? Aber so jemanden, der halt durch die Welt reist und der
Nomade,
genau. Der wohnt seit 20 Jahren auf einem Boot, einem größeren Boot als das, was wir hier haben, aber der bezahlt irgendwie nur 2000 Euro im Jahr für irgendwie Versicherung und Lebensmittel. Weil der nämlich auch so alte Boote, der schlachtet so alte Wracks aus. Und der hält sich mit irgendwelchen Gelegenheitsjobs über Wasser und repariert Sachen und schlachtet Boote aus, baut die Sachen, die da drin sind, macht die wieder heile oder und verkauft die dann hinterher. Gibt's ein cooles Video bei Vimeo, das verlinken wir auch mal in den Shownotes. Das ist halt echt ein cooler Typ und der ist jetzt hier gerade mit seiner Tochter, die ist irgendwie, keine Ahnung, 8 oder sowas. Und die Tochter wohnt normalerweise bei der Mutter irgendwie in den USA, aber die haben halt auch Verwandte in Bermuda und deswegen sind die gerade hier. Und das ist ganz lustig.
Cool. Ja. Ansonsten war Dänemark total schön. Also wir hatten halt so regnerisches Wetter, großteilig, wie das in Dänemark nicht so unüblich ist um diese Jahreszeit. Ist in Hamburg auch nicht anders. Und die Landschaft ist einfach total toll. Man kann aufs Meer rausgucken, man kann über die Felder gucken. Das war alles wunderschön. Und wir haben in so einem alten Fischerhaus gewohnt. Wir waren insgesamt 12 Leute, Familie. Und das Haus war für 18 Leute. Und das ist witzig, weil dieses Fischerhaus, man kann sehen quasi, wo das ursprünglich mal ein Fischerhaus war. Und dann sind da überall Teile dran geflanscht worden. Und der ganze moderne Teil ist dann natürlich in den Neubau-Anbauten. Und das Wohnzimmer ist irgendwie doppelt so groß, wie es eigentlich ursprünglich war, weil da jetzt so ein Glaskasten dran gebaut wurde, wo man auch noch drin sitzen kann. Das ist irgendwie urig, diese Ferienhäuser in Dänemark manchmal, finde ich. Hat mir jedenfalls auch gefallen. Und wir haben einen Tag verbracht in Billund. Weißt du, was in Billund ist?
Ist Schiffshebewerk? Nee.
Billund. Der sagt mir, das Legoland.
Das Legoland, okay. Irgendwas sagte mir das, aber ich wusste nicht mehr genau was. Legoland. Da war ich aber auch noch.
Genau, das quasi. Das ursprüngliche Legoland ist nämlich in der Nähe von Billund. Also ist nicht tatsächlich in Billund selber. Sondern in der Nähe. Und das ist halt so ein Freizeitpark mit ganz vielen Lego-Figuren. Und das war tatsächlich auch ganz witzig. Da gab es tatsächlich eine kleine Nintendo-Ecke auch. Das hat mich sehr überrascht in so einem Legoland. Wo du also mit die ganzen Lego-Spiele auf Nintendo-Konsolen spielen konntest. Mhm. So eine Kooperation. Und ansonsten war das natürlich eher für kleinere Kinder. Also nicht so spannende Fahrgeschäfte. Für mich sowieso nicht, weil ich da sowieso nicht mitfahre. Es gibt wohl eine Achterbahn da, mit der ist Angela gefahren. Die war, sagte sie, die coolste Achterbahn, die sie jemals gemacht hatte, ohne Looping.
Okay.
Weil da nämlich, also zum einen ist die Bahn irgendwie, es waren immer drei Bahnen gleichzeitig auf der Strecke. Die ganze Tour hat relativ lange gedauert. Zwischendurch hat man einen Film gesehen von irgendwelchen Lego-Forschern. Also du hast erst irgendwie eine Strecke gefahren, dann bist du kurz angehalten, dann wurde ein Film gezeigt von so Lego-Forschern, die irgendwo lang kraxeln und dann abstürzen. Und in dem Moment stürzt der ganze Zug ab, ein komplettes Stockwerk, und fährt dann weiter. Und das war wohl ein ziemlich überraschendes Erlebnis. Und dann dann fährt er halt noch ein Stück und dann hält man an so einer Pinguin-Glasfront, also an so eine Glasfront von so einem Aquarium, wo Pinguine drin rumschwimmen. Und durch diese
Lego-Pinguine? Diese Stops.
Nein, leider nicht, es waren echte. Aber durch diese geplanten Stops konnten halt immer 3 Züge gleichzeitig auf der Bahn sein. Das heißt, die Tour hat lange gedauert. Du hast das Gefühl gehabt, okay, jetzt kriege ich wirklich was für meine Anstehzeit. Und abgesehen davon war halt dieser coole Überraschungseffekt drin. Also das war wohl eine ziemlich gute Achterbahn. Für mich ist das ja alles nichts. Mhm.
Ja, dann liegen wir dann wirklich auch irgendwann nochmal.
Und auf der Rückfahrt, als wir dann Dänemark wieder verlassen haben, das ist übrigens so ungefähr 4,5 Stunden von uns zu fahren, also schon eine ganze Ecke. Wobei man kann dann auch 8 Stunden nach Dänemark fahren oder eben nur 3 so. Und auf dem Rückweg sind wir durch Abenra gefahren und da arbeitet nämlich Nils. Und der hat uns das zweitbeste Hotdog von Dänemark da geschenkt, weil das nämlich da ansässig ist. Also es gibt da so eine Bude, die heißt, ich habe den Namen voll vergessen, die ist, ist egal, ich glaube, da wird sowieso niemand, wenn ihr es wissen wollt, könnt ihr mich fragen, dann gucke ich nach. Die Hotdogs jedenfalls waren sehr geil, was allein schon an dem Brot lag, was völlig, also es hatte nichts mit so einem typischen Ikea-Hotdog zu tun, sondern es war einfach ein echtes Gericht, auch ein Hotdog war dann auch genug. Und anschließend hat er uns seinen Arbeitsplatz im Krankenhaus gezeigt. Er ist Rettungssanitäterassistent. Ich kriege die beiden immer durcheinander. Eins von beiden. Und fährt halt in Dänemark, in Süddänemark. Genau, er fährt halt in Dänemark durch die Gegend mit dem Auto und macht immer Touren, weil Dänemark ist halt auch echt groß und da gibt es nicht so wahnsinnig viele Krankenhäuser. Und seines ist halt im Osten von Dänemark, bevor es in die Inselwelt kommt, geht so. Und das heißt, er muss das ganze Festland bis zum Westen, muss er dann auch überwachen und betreuen. Und so eine Fahrt kann dann halt auch schon mal 3 Stunden dauern oder so. Also er ist dann sehr viel mit Autofahren beschäftigt in seinen Schichten. Mhm. Das war jedenfalls auch ganz spannend. Und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und damit war der Urlaub auch erledigt. Hat sich gelohnt.
Ja, cool. Ansonsten? Wie sieht's in Hamburg aus?
Ja, der Laub fällt von den Blättern. Meine Eiche ärgert mich ganz viel, weil die hat halt davon sehr, sehr viel gehabt und hat auch jetzt immer noch sehr viel und viel liegt bei uns auch schon im Garten und es macht einfach Arbeit und es gibt aber keine Notwendigkeit, das jetzt schon zu machen, weil es hängt ja noch so viel. Trotzdem muss es halt irgendwann gemacht werden, weil sonst der Rasen übersäuert. Und so ein Laubbläser bringt halt nichts, weil es hier so viel regnet, dass das immer nass ist und sich nicht wegpusten lässt. Naja, und ansonsten war ich jetzt eine Weile krank, das hat mich ein bisschen genervt. Und Urlaube habe ich jetzt erstmal nicht geplant. Wir planen für das nächste Frühjahr wieder was.
Okay. Ja, ich komme ja auch irgendwann im Frühjahr irgendwann mal wieder nach Deutschland. Mal sehen, wie lange das noch dauert. Es hat ja auch ein bisschen lange gedauert, bis neue Computer von Apple rausgekommen sind, ne? Das war eine sehr schlechte Überleitung.
es war eine sehr schlechte Überleitung. Es sind neue AirPods rausgekommen, die mich tatsächlich auch interessieren. Die kosten jetzt irgendwie 280 Euro, regulärer Preis. Man kriegt sie natürlich alle Naseln günstiger. Und sie haben Active Noise Cancelling, was ich sehr schätzen gelernt habe durch meine Sony W-irgendwas Noise Cancelling Kopfhörer. Und ich bin versucht, mir die zu kaufen, aber es ist halt, es hat keine Dringlichkeit, aber ich hätte sie gerne so.
Aber du hast auch normale AirPods, oder?
Genau. Und die funktionieren halt auch noch sehr gut. Das heißt, ich könnte sie wahrscheinlich auch noch gewinnbringend verkaufen. Also der Akku ist halt völlig in Ordnung. Ich merke da nichts dran. Und deswegen ist es jetzt wahrscheinlich auch kein blöder Zeitpunkt, um zu wechseln. Abgesehen davon könnte ich dann auch irgendwie 3 weitere Paar Kopfhörer ersetzen, weil ich die dann einfach auch nicht mehr bräuchte. Und könnte die dann auch verkaufen, aber ich tue mich immer schwer im Verkaufen von Dingen.
Ich habe da auch keinen Bock zu, immer diese ganze eBay-Hassel.
Aber ich habe jetzt vor, tatsächlich mein Notebook loszuwerden. Dafür muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe hier bei mir 2 Notebooks stehen. Das eine von 2011, das hat leichte Macken und deswegen musste das irgendwann ersetzt werden. Der Moment des Ersetzens war November 2012. Und da habe ich mir dann ein neues MacBook Pro gekauft und habe das eigentlich nicht haben wollen, weil ich genau wusste, dass die Tastatur nichts taugt und dass man keine Teile drin austauschen kann. Und fand es mit 1600 Euro oder so auch total teuer und habe gedacht, okay, das kaufe ich jetzt und behalte das so lange, bis Apple ein vernünftiges Gerät vorstellt und ersetzt es dann und wert es dann, verkauft es dann, also lass es nochmal überarbeiten und verkauft es dann. Und Apple hat jetzt letzte Woche tatsächlich das erste seit über 5 Jahren gute MacBook Pro vorgestellt, was so die 15 Zoll Reihe jetzt quasi ersetzen wird, schätze ich, und hat die Tastatur komplett überarbeitet. Das erste Mal seit 2015 oder so kamen die mit der neuen Tastatur raus. Das ist eine schöne Sache. Ich aber mag die Notebooks seit 2012 nicht mehr. Also seit sie ein Retina-Display haben, finde ich sie doof, weil sie für mich keine Pro-Geräte mehr sind, in dem Sinne, dass ich da auch mal Teile austauschen kann, wenn ich will. Und das nervt mich und das haben sie auch mit diesem Modell nicht geändert. Das mag technisch alles völlig okay sein, was da drin ist. Also gerade irgendwie 6 Speaker in so einem Notebook, um da Ton mit wiederzugeben, finde ich sehr, sehr, sehr cool. Aber das ganze Gerät kostet 2.700 Euro. Und das bin ich einfach überhaupt nicht bereit, für so ein Notebook zu bezahlen. Mhm. Wie siehst du das? Was hältst du von dem Gerät?
Ja, also dass man Arbeitsspeicher und sowas nicht mehr aufrüsten kann, wie man das früher konnte, das finde ich auch ein bisschen doof, weil du jetzt halt am Anfang alles kaufen musst, was du so im Laufe der Jahre, die du so ein Gerät benutzt, eventuell mal brauchen könntest. Also du kannst halt später nicht sagen, okay, nach 3 Jahren, ich packe nochmal einen neuen Arbeitsspeicher oder eine neue SSD rein und dadurch wird das Gerät wieder schneller und wieder flott, so wie das halt bei den alten Geräten war. Also ich hatte, glaube ich, ein 2008er MacBook Pro, was halt irgendwann nicht mehr so gut war und dann habe ich halt die Festplatte ausgetauscht gegen eine SSD und dann war das Ding wieder super. Das geht halt jetzt nicht, Das geht halt jetzt nicht mehr. Das finde ich halt auch schade, aber dadurch sind die Geräte halt auch deutlich dünner und deutlich leichter und deutlich angenehmer zum Mitnehmen geworden. Also dieser Kompromiss bin ich schon bereit. Den finde ich schon okay. Keine Ahnung. Also ich finde das neue Gerät sehr, sehr attraktiv. Also dadurch, dass es jetzt wieder eine Escape-Taste hat, das ist mir sowas von scheißegal. Und auch die Pfeiltasten, dass sie jetzt wieder so sind, wie sie früher sind, mit diesen, dass man sie halt leichter erfüllen kann, das ist mir auch relativ egal. Also ich hatte nie Probleme mit einer fehlenden Escape-Taste oder mit den Pfeiltasten. Ich hatte auch tatsächlich mit der Tastatur relativ wenig Probleme. Die wurde jetzt einmal ausgetauscht, als ich in Korea war. Aber auch jetzt ist 2019 und ich habe das Gerät 2016 gekauft. Also nach 3 Jahren mal die Tastatur austauschen, ist natürlich nicht ideal, aber ist schon okay. Also da kann ich mit leben. Und wenn ich so die letzte Möglichkeit habe, die Tastatur nochmal austauschen zu lassen, dann mache ich das vielleicht auch. Aber eigentlich ist es okay, so finde ich.
Ich finde das mit dem Tastaturaustauschen schwierig, muss ich sagen, weil das nämlich bei dem Gerät, also seit 2015 oder so, ist die Tastatur halt nicht wirklich austauschbar. Sie musste immer das komplette Topcase quasi ersetzen, wo diese Tastatur fest reingelötet ist.
Genau, und dadurch.
Und das finde ich so furchtbar. Und wenn du es bezahlen musst, kostet das halt irgendwie 550 Euro, was ich überhaupt nicht einsehe, dass ich als Kunde quasi den Fehler von Apple bezahlen muss, da eine Mist-Tastatur einzubauen, die dann auch einfach mal durch ein paar Krümel kaputt geht.
Das stimmt. Aber dadurch, dass ich jetzt umsonst ausgetauscht bekommen habe, habe ich auch eine neue Batterie umsonst bekommen, die mich sonst auch irgendwie $150 gekostet hätte. Oder so, glaube ich. Also ich finde das natürlich, wenn man Designfehler hat, die man nachher als Kunde nochmal neu reparieren lassen muss und bezahlen muss, ist es natürlich immer doof. Aber wie gesagt, so oft habe ich da keine Probleme mit gehabt mit der Tastatur. Was ich halt doof finde an dem neuen Gerät.
Ich hatte da halt schon Probleme mit so.
Ich finde das Gerät an sich, finde ich das sehr, sehr attraktiv. Ich finde es halt doof, dass es das bis jetzt nur als großes Laptop gibt. Also jetzt 16 Zoll, früher halt 15,4 Zoll. Ich habe mich halt sehr an dieses 13 Zoll gewöhnt. Ich kann das halt mitnehmen, ohne dass ich großartig merke, dass ich einen Laptop dabei habe. Und das finde ich halt sehr, sehr attraktiv. Also ich würde halt warten, bis dieses Design dann in 13 Zoll Formfaktor kommt.
Ja. Also ich gebe Apple bestimmt keine 2.500 Euro für ein Notebook. Ne? Wenn es irgendwann wieder so knapp über 1.000 Notebooks gibt, die ich tatsächlich bereit bin zu bezahlen, dann ist das für mich eine Option. Bis dahin habe ich mir aber einen völlig anderen Plan ausgedacht. Ich habe nämlich kürzlich erfahren, dass sich unser Freund Bastian einen Hackintosh gebaut hat. Und diesen Plan werde ich jetzt auch verfolgen.
Da kannst du ja einfach seine YouTube-Anleitung angucken. Oder der hat so Livestreams gemacht davon, wie er daran verzweifelt ist.
Ja, man muss aber nicht dran verzweifeln. Es ist nämlich tatsächlich relativ simpel, wenn man sich um die ganze Technik nicht kümmern muss. Weil es nämlich Leute gibt, die sagen, okay, pass auf, ich habe dieses Modell, da ist diese komplette Hardware-Liste drin und du brauchst nur diese Datei. Und damit läuft das Ding von Grund auf direkt am Anfang. Und wenn man sich das alles kauft, dann soll das angeblich total simpel sein, sich einen Hackintosh zu bauen. Und das ist halt sehr reizvoll und das mache ich jetzt einfach irgendwann, schätze ich demnächst. Und werde dann einfach mein 2016er Notebook nochmal general überholen lassen und dann verkaufen. Mhm. Und habe dann natürlich gleich einen weiteren Vorteil, den ich, wo ich jetzt auch schon länger mit liebäugel, nämlich, dass ich einfach einen PC zu Hause rumstehen habe, den ich auch mit Windows füttern kann und der dann für mich auch Spiele abspielen kann. Was ich nämlich interessant finde, seit Blizzard auf der BlizzCon, auch seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben, passiert, Diablo 4 vorgestellt hat. Und Diablo ist halt ein Spiel, was ich einfach total geil finde. Und Diablo 4 sieht sehr, sehr gut aus in allen, in den 10 Minuten Videomaterial, die es bislang dazu gibt. Und ich habe da richtig Bock drauf. Und es soll angeblich schon nächstes oder übernächstes Jahr erscheinen, was mich wundern würde, weil Blizzard lässt sich auch gerne mal 3 Jahre Zeit zwischen Ankündigung und Veröffentlichung. Aber mit dem Gerät, was ich dann jetzt kaufen würde, könnte ich das halt in jedem Fall spielen, weil das ist halt dann schnell genug, auch für die nächsten Jahre.
Ja.
Und das finde ich natürlich auch cool. Abgesehen davon habe ich eine Steam-Bibliothek von bestimmt auch, sind mehr als 3 Spiele drin. Und die könnte ich mir dann auch nochmal angucken. Und überhaupt, es gibt halt auch viele PC-Spiele, die ich irgendwie spannend finde. Ja, ist jedenfalls ziemlich reizvoll, sich so einen Hackintosh zu basteln. Und da hadere ich jetzt gerade mit mir, wann ich damit beginne. Zum Black Friday irgendwelche Teile kaufen ist wahrscheinlich keine blöde Idee, weil sie dann günstiger werden. Und wenn ich die ersten Teile gekauft habe, dann wird es auch nicht lange dauern, bis ich den Rest kaufe, um das bauen zu können.
Ja, meine Idee ist, mir irgendwann einen iMac zu kaufen und halt meinen aktuellen 13-Zoll-Laptop halt als Unterwegsgerät immer zu haben. Aber der muss dann halt auch nicht so powervoll sein. Und dann habe ich halt eine Powermaschine zu Hause. Ob das jetzt ein Hackintosh ist oder ein iMac, ist ja erstmal egal. Also man hat dann ein großes Gerät zu Hause und wenn man halt noch möchte, hat man halt einen Laptop, den man halt mitnehmen kann. Oder ein iPad.
Richtig. Ja. Und ich habe halt gemerkt, dass ich gar keinen Laptop unterwegs brauche. Also es gibt quasi keine Arbeit, die ich irgendwie machen muss, wo ich einen Laptop brauche. Ich schreibe ab und zu Texte, dafür taugt aber auch mein iPad mit Tastatur, also mein iPad Air wohlgemerkt von 2013, taugt dafür noch. Das werde ich dann irgendwann ersetzen, wenn es mir zu langsam ist. Aber momentan funktioniert es halt dafür auch noch total gut. Und deswegen ist so die Notwendigkeit, ein Notebook zu haben, nicht so geil. Also was natürlich ein Notebook sehr reizvoll macht im Vergleich zu so einem Festrechner, ist einfach, dass in so einem Festrechner mein aktueller Plan ist, ein 750 Watt Netzteil einzubauen, was natürlich wahnsinnig Strom zieht im Vergleich zu so einem Notebook Netzteil. Und so ein Notebook kannst du dann halt einfach mal zuklappen und anlassen. Und das würde ich mit dem Desktop-Rechner auf keinen Fall machen, weil der kostet mich dann viel zu viel. Und das heißt, da hätte ich dann halt die Unbequemlichkeit, dass ich den immer anschalten muss, wenn ich ihn benutzen will. Aber ich finde, das ist auch ein relativ geringer Verlust dafür, dass ich dann einfach erheblich mehr Power habe, um meine ganzen Sachen zu rendern. Zum Beispiel 4K-Videos rendern, fange ich überhaupt nicht mit an auf meinem 2016er Notebook, auch wenn es damals damit beworben wurde, dass es wohl gehen mag. Weil das einfach völliger Quatsch ist. So, ne? Da bin ich ewig damit beschäftigt, die Sachen rauszurendern. Und das wäre dann halt auf so einer neuen Maschine wahrscheinlich nicht mehr so ein Problem.
Ja. Ja, da bin ich sehr gespannt, wie das bei dir läuft. Da kannst du ja von Basti so eine Hardware-Liste geben lassen, vielleicht.
Das könnte ich tatsächlich machen, aber ich habe...
Oder hast du schon eine im
Auge? Ich habe tatsächlich schon eine im Auge, weil das Problem bei diesen ganzen Hardware-Teilen ist, genau die Teile, die irgendjemand anders hat, die sind dann schwer zu kriegen. Also der Markt ist unglaublich schnelllebig und sehr sehr variantenreich. Und es kann halt gut sein, dass die Grafikkarte, die jetzt 2 Jahre lang problemfrei zu kriegen war, plötzlich ausverkauft ist und überhaupt nirgendwie mehr zu kriegen ist. Ja. Und manche Modelle sind so selten und haben so spezielle Features, dass du dafür 5.000 € bezahlen musst, um eine zu kriegen. Ja. Und ne, ich plane halt irgendwie eine Ausgabe von vielleicht 1.500 € dafür. Und natürlich dann irgendwie eine Intel CPU und eine Radeon Grafikkarte, damit das Ding möglichst ähnlich ist wie so ein iMac Pro, weil dann da eben macOS einfach drauf läuft, ohne dass ich irgendwelche Kernel-Extensions einbauen muss, die dann bei einem Update wieder kaputt springen könnten. So.
Ja, ich bin sehr gespannt.
Und ich habe halt auch festgestellt in den letzten Jahren, weil das letzte Notebook, was ich mir jetzt gekauft habe, 2016, das kann ich halt nicht mehr aufschrauben und irgendwelche Teile ausbauen. Und das habe ich bei all meinen Vorgänger-Notebooks immer wieder gemacht. Und ich habe halt auch echt Spaß dran, Hardware auseinander zu basteln und da irgendwelche Dinge dran zu machen. So. Das macht mir einfach Spaß. Und jetzt habe ich halt so schon seit über 3 Jahren habe ich da kein Gerät mehr für, wo ich das machen will. Und ich freue mich auch drauf, tatsächlich das wieder zu machen.
Ja, werd da mal mit fertig, bevor ich wiederkomme, dann gucke ich mir das mal bei dir an.
Auf jeden Fall. Wenn ich das mache, dann mache ich das ziemlich bald.
Okay. Gut, ziemlich bald müssen wir jetzt auch hier aufhören, weil nämlich mein Laptop hat bald keinen Strom mehr. Und das ist tatsächlich so eine Sache hier, wo wir so ein bisschen Probleme haben auf dem Boot. Strom zu generieren, wenn wir irgendwo ankern und es bedeckt ist. Also wir haben Solarzellen an Bord, aber zurzeit ist bedeckt und dann liefern die nicht so viel Strom. Und dann ist das so unser größtes Problem.
Ja. Gibt es da nicht irgendwelche Stromsparmaßnahmen bei so einem Notebook, dass du den tatsächlich länger benutzen kannst, wenn du darauf angewiesen bist?
Ja, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier Audio aufnehme, Internet anhabe und ich möchte auch noch ein bisschen was erkennen,
auf klar, ich meine,
dann muss da so ein bisschen hell sein.
Nee, jetzt gerade natürlich nicht, aber ich meine, so generell kannst du da irgendwelche Methoden benutzen?
Ja, generell, also mache ich halt Wi-Fi aus oder also was ich ausmachen kann, das mache ich halt aus, ne? Programme schließen.
Ja, okay.
Und die verbrauchen ja auch schon relativ wenig verglichen mit vor ein paar Jahren.
Ja, stimmt. Ja.
Na gut, Arne. Dann.
Vielleicht noch 2 kurze Updates zu Apple TVs, zu Apple Services. Apple TV nämlich und Apple Arcade.
Okay.
Apple Arcade habe ich den ersten Monat getestet und gedacht, das braucht kein Mensch. Und habe das dann sofort gekündigt, bevor ich dafür Geld bezahlen muss. Auch wenn 5 € tatsächlich ein sehr verlockender Preis dafür ist.
Und oh, ich finde Apple Arcade sehr gut.
Echt?
Ja, ich hab
ein paar. Da können wir auch gerne noch länger drüber reden.
Ich habe ein paar Spiele, ich habe irgendwie 4 Spiele, die ich da sehr, sehr gerne spiele. Und also einmal Choo Choo Rocket, das von der Dreamcast von früher. Mhm. Dann gibt es so ein Golfspiel, das heißt What the Golf. Das finde ich sehr, sehr gut.
Ja, das ist sehr witzig.
Mini Motorways finde ich sehr lustig. Das ist so ein bisschen wie Flight Control früher, wo man halt, Fabriken mit Häusern verbinden, sodass die Leute da hin und her fahren können und also so eine Stadt managen. Das ist ganz cool. Und Exit the Gungeon, das spiele ich immer. Das ist auch sehr lustig. Also ich bin ein sehr glücklicher Kunde von Apple Arcade.
Okay. Ich bin sehr glücklicher Kunde von Apple TV Plus, weil da nämlich, das ist jetzt auch irgendwie Anfang November gestartet und da gibt's jetzt, ich glaube, 6, 7, 8 Serien, Apple-exklusive Serien und von denen gucke ich 3 relativ begeistert, nämlich zum einen Sea, Reich der Blinden, das ist halt so ein bisschen Urwald, Schlachtgeschichte mit Familiendrama.
Findest du das gut?
Ich finde das ganz
also
gut,
ich hab's ja, noch,
tatsächlich.
Ich habe kein Apple TV abgeschlossen, weil ist halt zu wenig Internet hier, dass ich das lohnen würde zurzeit. Und ich bekomme halt nur über Podcasts mit, was Leute darüber denken.
Ja, ich weiß auch, dass Basti das nicht so gut findet. Ich finde es aber tatsächlich ganz sehenswert. Also es hat einige gravierende Logiklücken, aber ansonsten finde ich die Geschichte irgendwie ganz okay. Ich bin jetzt irgendwie 4 Folgen weit. Es gab die ersten 3 Folgen, glaube ich, gleich am Anfang und jetzt kommt jeden Freitag für jede der Serien eine neue Folge raus. Und die anderen beiden Serien, die ich beide sehr empfehlen kann, ist For All Mankind. Das ist eine Serie um die Mondlandung und eine Alternativgeschichte, die sich daraus entspinnt. Und die andere Serie ist The Morning Show, eine Serie um einen TV-Anchorman, der plötzlich wegen sexuellen Anschuldigungen abgeschossen wird und seine Co-Anchor-Host-Frau muss halt mit der Situation klarkommen. Und das ist eine sehr, sehr spannende Serie und die drei kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ne, sie halt für Leute, die was Einfaches auch ertragen können. Und es gibt aber auch noch andere Serien, die ich
jetzt gar nicht erwähnt habe. Ich habe tatsächlich von Apple TV sonst nichts mitbekommen. Gibt es bei Apple TV noch mehr außer diesen drei Serien?
Es gibt, ja, tatsächlich gibt es noch mehr. Es gibt eine Muppets-Show-Serie, die heißt Helpsters, habe ich noch nicht gesehen. Dann gibt es eine Kinderserie mit so vier Figuren, die ich auch noch nicht angeguckt habe. Es gibt eine Elefanten-Doku. Und es gibt eine Serie namens Dickinson um eine Autorin irgendwann 18. Jahrhundert oder so. Die habe ich aber auch noch nicht angesehen. Und es ist eine Ankündigung, glaube ich, für irgendeine Opera-Serie, aber da weiß ich auch nichts Genaueres drüber. Also die müssen ja auch irgendwann neues Zeug bieten, sonst laufen ihnen die Leute weg. Und ich schätze, in dem Moment, wo die Serien, die jetzt laufen, keine neuen Folgen mehr kriegen, weil ich glaube, das sind immer nur so 10 Folgen pro Staffel oder so, da müssen sie anfangen, neues Zeug zu liefern, sonst laufen ihnen halt die Leute weg. Und das dürfte dann logischerweise in 2,5 Monaten ungefähr der Fall sein.
Aber das
nicht stimmt nicht, in 2 Monaten.
Bei Amazon Prime, dass die auch nicht exklusive Sachen haben, also irgendwie alte Friends-Staffeln. Das gibt's da nicht.
Nee, das gibt's da überhaupt nicht. Also was sie halt machen ist, sie bieten anderes, also du kannst halt andere Services mit in diese App reintun. Die App ist gar nicht mal so gut, deswegen lohnt sich das nur bedingt, aber du kannst theoretisch auch deine Amazon Prime Serien da gucken oder dein ZDF-Kram.
Ich werde mir das angucken, wenn ich irgendwann zurück in Deutschland bin oder zuverlässigeres Internet habe.
Ich habe mir halt ein iPhone 11 gekauft und deswegen kriege ich das erste Jahr sowieso umsonst und deswegen ist es auch kein Problem. Ja, ich glaube, unsere Internetverbindung verbiegt sich gerade und wir sollten diesen Podcast an der Stelle vielleicht beenden.
Genau, das machen wir. Es war aber sehr schön, dich mal wieder gehört zu haben. Ja, wie vorhin schon gesagt, werde ich jetzt wieder eine Woche auf dem Boot sein und dann hören wir uns vielleicht aus der Karibik wieder. Irgendwann. So in 1,5-2 Wochen.
Ja, sehr geil, sehr geil. Freue ich mich.
Gut, dann bis Dennis. Tschüss.
Alles klar. Bis denn. Ciao, ciao.
Hey, wir sind Arne und Holger und das war Hier ist auch nett. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt uns doch ein wenig. Holger schneidet, produziert und hostet diesen Podcast auf hieristauch.net. Arnes weitere Produktionen und das Vorgängerprojekt Dirty Minutes Left findet ihr auf compendion.net.